Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von EZ Brain Food. Michael und ich sitzen heute zusammen und sprechen über das Thema Cloud Sandboxing. Hi Micha.
Hi Steph, ganz genau richtig.
Ja, sag mal, warum sprechen wir denn eigentlich über dieses konkrete Thema heute?
Gute Frage. Im Grunde genommen ist es ja eine Technologie, die schon länger existiert. Dem einen oder anderen sagt es natürlich auch gar nichts. Wir werden das ja nachher noch ein bisschen erklären. Für mich und, sage ich mal, unseren Erfahrungen heraus, ist es halt die Technologie, die das aktuelle Risiko der Bedrohungslage am massivsten eben dementsprechend reduzieren kann und den menschlichen Faktor fast vollständig eben eliminieren. Und darum ist es auch so wertvoll.
Okay, und was genau ist denn Cloud Sandboxing überhaupt?
Na, also stell dir vor, du hast jetzt ein Anti-Malware-Produkt, also wir sagen ja Endpoint Security auf deinem Gerät. Das kann jetzt ein Laptop sein oder ein Desktop oder eben dementsprechend auch ein Server. Der hat nur eine begrenzte Rechenkapazität. Wenn du jetzt als Beispiel alle möglichen Technologien eben auf diesem Gerät auch ausführen würdest, würde das dich natürlich auch massiv dementsprechend behindern bei der Arbeit. Das heißt, die Rechenleistung, Speicher etc. würde natürlich massiv leiden. Und das kann sich natürlich auch niemand erlauben, dementsprechend auf Kosten der Sicherheit eben dementsprechend dann auch Einbußen zu erfahren. Das heißt, das, was man auf so einem Endgerät machen kann, ist halt technologisch immer ein Stück weit limitiert. Und da nimmt man sich eben die Cloud beziehungsweise die Rechenleistung eines Sandbox-Clusters in einer Cloud zu Hilfe und ersetzt, sage ich mal, die fehlende Rechenleistung und die fehlenden technischen Möglichkeiten mit den Möglichkeiten einer solchen Cloud-Lösung. Ne?
Okay, und wie genau funktioniert dann das Ganze? Also wenn jetzt irgendwie ein Schadprogramm, wie auch immer, auf den Computer kommt oder der Computer gefährdet ist, wie genau läuft es dann?
Ja, also im Grunde genommen geht es ja eigentlich darum, das auszugleichen, was so eine gute Endpoint-Security, bleiben wir mal bei dem Begriff, wirklich leisten kann. Da gibt es ja mehrschichtige Systeme, verschiedene Ansätze mit und ohne KI, die eben dementsprechend viele Gefahren eben eindämmen oder verhindern. Aber es gibt auch zwischen 400 und 500.000 neue Schadcode-Varianten pro Tag. Und viele davon sind sehr perfide, gekapselt oder dementsprechend auch auf bestimmte Schwachstellen abzielend oder eben auch auf diesen Faktor Mensch, den wir immer noch haben, abzielend und sehr, sehr gut gemacht aufgrund der Datenlage, die Cyberkriminelle heute natürlich auch haben. Es gibt ja unzählige Breaches und Leaks, wo eben Daten gestohlen und bekannt sind. Ob jetzt größere oder kleinere Derivate, ist egal. Es gibt also sehr viel Informationen, die Cyberkriminelle haben, nutzen das natürlich auch für ihre Angriffe beziehungsweise für ihre Malware-Kampagnen. Wir sprechen da ja teilweise von ganzen Kampagnen, die da eben dementsprechend abgefeuert werden. Und es ist so, wenn die Endpoint-Security eben feststellt, dass es hier eine Variante ist, mit der er eben nicht in angemessener Zeit, so will ich es mal sagen, recht kommen kann oder seine Möglichkeiten eben begrenzt sind, dann würde er eben anhand der Voreinstellungen auf dem System sagen, dieses Stück Binärcode, ich sage das jetzt auch absichtlich so Binärcode, weil da geht es nicht nur um irgendwelche Mail-Anhänge, sondern auch um viele andere Dinge im Alltag. Wenn er erkennt, dass das potenziell gefährlich ist und dementsprechend nicht in angemessener Zeit eben enttarnt werden kann auf dem Gerät selbst, dann würde er dieses Sample, so sagen wir, ist auch ein schöner Fachbegriff wieder, würde er dieses Sample in diesen Cloud Sandbox Cluster laden, ja, und würde den Prozess an der Stelle anhalten. Aber da sagen wir vielleicht gleich noch was dazu. Es unterscheidet sich, ob das jetzt eine E-Mail ist oder ob das direkt auf dem Desktop beziehungsweise in dem Arbeitsumfeld des Users stattfindet. Würde das dann dementsprechend wegschicken, den Prozess anhalten und sagen, nee, das kann jetzt erstmal nicht geöffnet werden. Ich muss das erstmal analysieren. Findet üblicherweise in ein paar Sekunden statt, je nachdem, wie groß die Datei ist. Also wenn das jetzt irgendwie ein Anhang ist, eine Word-Datei fingiert oder sowas in der Richtung, dann geht das innerhalb von ein paar Sekunden, dass ich eine Rückmeldung bekomme. wenn das jetzt ein Video ist von 3 GB oder so, oder ich sag mal, wenn das jetzt größere Sachen sind, dann dauert das natürlich entsprechend länger, aber länger wie 2, 3 Minuten ist es eigentlich im Regelfall nicht, dass der User gegebenenfalls warten müsste. Und dann habe ich eben ein verlässliches Analyseergebnis, ob das schadhaft ist oder nicht. Und das ist ja eben dementsprechend wichtig. Damit kann ich diesen menschlichen Faktor in einem sehr hohen Maße, also sicherlich an die 95% dementsprechend vom User wegnehmen und sagen, der kann eigentlich gar nichts Verkehrtes mehr anklicken oder aufmachen, um Schaden dementsprechend fürs Unternehmen zu erzeugen, weil eben die Technologie ihm das vorwegnimmt. Da gibt es natürlich viele technische Details. Wir müssen mal gucken, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht. Wir können da ja auch ein bisschen tiefer einsteigen, je nachdem, ob das der eine oder andere will oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht möchtest du gar nicht, dass wir so tief einsteigen.
Ja, wir schauen mal, wohin der Weg uns führt heute. Okay, also um das nochmal ganz kurz für mich zusammenzufassen. Also so eine Cloud-Sandbox ist jetzt nicht deshalb notwendig, weil die Sicherheitslösung auf dem Endpoint nicht gut genug ist. Also nicht, weil die Erkennungsleistung nicht gut genug ist, sondern es ist eher wirklich eine Frage der Rechenleistung, die man quasi dann frei hat für die tägliche Arbeit und so weiter, wenn das quasi an die Cloud gegeben wird.
Okay. Also ich habe da ein ganz gutes Beispiel vielleicht, was das verdeutlicht. Das erwähne ich auch bei Vorträgen häufiger mal, damit man das ein bisschen besser greifbar machen kann am Ende des Tages. Man muss dir vorstellen, wenn du jetzt bei Google zum Beispiel den Suchbegriff EZ eingibst und drückst da Enter, dann kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, 4,2 Millionen Suchergebnisse in 0,2 Sekunden. Mhm. Ja, das ist eine Leistung in der Cloud, weil du natürlich das Rechenzentrum abfragst. Jetzt stell dir mal vor, du würdest den gesamten Google-Suchkatalog auf deinen Laptop laden und würdest dasselbe dort machen. Ohne, dass wir jetzt natürlich jetzt ausrechnen, wie lange das gegebenenfalls dauern würde, weil die Daten stehen uns ja nicht zur Verfügung. Aber ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, das würde deutlich länger dauern wie 0,2 Sekunden. Vielleicht wärst du bis dahin auch in Rente. Und genau das ist ja das Prinzip, was eine Cloud-Sandbox macht. Da geht es aber nicht nur um Rechenleistung, sondern auch, ja, wir fassen das in so anti-evasiven Technologien zusammen. Mhm. Was eine Cloud-Sandbox eben leisten kann. Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, genau, du möchtest, dass ich das erläutere. Das
nochmal genau, ja.
Mache ich natürlich. Anti-evasive Technologien bedeutet, dieser Schadcode, der dann gegebenenfalls Schadcode, der dann eben dementsprechend in diese Cloud-Sandbox überführt wird, der wird in mehreren Phasen, in mehreren Strängen gleichzeitig ausgeführt. Also wir testen dann in einer Sandbox, ist ja nichts anderes wie, ich lasse den Code laufen und beobachte eben dementsprechend, was der genau macht. Das muss A, sehr schnell gehen, dafür brauchst du die Rechenleistung. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, Schadcode kann heute sehr perfide, gekapselt und auch zeitlich relevant verzögert sein. Das heißt also, wenn du am Ende des Tages Schadcode hast, der erstmal nichts macht, sondern erstmal 3 Monate still irgendwo rumliegt und kein schadhaftes Verhalten zeigt, dann würdest du es nicht sofort erkennen. Ja. Und so gibt es viele, viele andere Dinge auch. Also viele Sachen sind mehrfach gepackt, mehrfach eben dementsprechend angepasst, müssen erst Komponenten aus dem Netz nachladen oder machen 6 Wochen oder Monate gar nichts. Und das musst du eben erkennen. Das heißt, wir testen nicht nur in einer virtuellen Umgebung und sagen, okay, wir führen das mal aus und gucken, was der Code macht. Weil viele Kriminelle und viele Gruppen dementsprechend wissen, dass das wird überall getestet. Das heißt, dieser Code würde erkennen, hey, ich bin hier gar nicht auf einem richtigen Computer, sondern ich bin hier in einer virtuellen Umgebung und dann mache ich erstmal gar nichts. Dann bin ich ganz brav. Ja? Das musst du natürlich abfangen, indem du das eben verschleierst, beziehungsweise dass du das auch auf richtigen Geräten durchführst, eben die nicht in einer virtuellen Umgebung laufen. Und dann gibt es halt Zeitsprünge und verschiedenste Betriebssysteme. Es gibt ja Schadcode, der nur auf bestimmte Industrien ausgerichtet ist oder auf bestimmte Betriebssysteme, weil da kann ich eben mehr machen, falle nicht auf, gegebenenfalls auf älteren Windows-Systemen. Ja. So, dass du natürlich auch gucken musst, 20 verschiedene Derivate zur Verfügung stellen müsstest und auf jedem Gerät beziehungsweise in jeder Sandbox würde sich dieser Code anders verhalten. Und darum brauchst du auch sehr viel Leistung und sehr viel Möglichkeiten, damit du alle Varianten eben abfangen kannst und kannst dann unten dann ein Analyseergebnis zusammenfassen und dann sicher sagen, das ist schadhaft, das führen wir hier nicht aus. Dann gibt es eine Info dementsprechend an den Verantwortlichen. Oder, das ist sicher, kannst du anklicken, da passiert eben dementsprechend nichts.
Gut, und du hast schon gesagt, das funktioniert auf Endpoints, also den Endgeräten von den Mitarbeitern. Du hast auch schon das Thema Mail-Server angeschnitten. Gibt es da Unterschiede und wie ist das mit Cloud-Anwendungen zum Beispiel? Und wie sieht's da aus?
Das Anwendungsfeld ist ja relativ breit. Wenn wir jetzt über einen Endpoint sprechen, dann ist es halt so, du lädst, ein schönes Beispiel ist immer, du lädst aus Versehen einen gefälschten Adobe Reader runter oder so von irgendeiner Seite, wo du denkst, das ist in Ordnung und führst den dann dementsprechend aus. Ob das erlaubt ist oder nicht oder ob es da Regeln gibt oder nicht. Einfach nur so als Beispiel mal ins Blaue gesprochen. Dann ist das auf dem Endpoint. Das heißt, dieser Prozess würde dann angehalten. Der User kann dann diesen Code nicht ausführen, kriegt eine Meldung. Hier, das muss analysiert werden. Das sieht irgendwie nicht ganz ordentlich aus.
Mhm.
Und erst dann kann er weiterarbeiten. Das heißt, das ist eigentlich so in, also ein doppelter Boden im Endeffekt, wo du sagst, so bis hierhin und nicht weiter. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was da los ist. Es gibt zwei verschiedene Verarbeitungsarten, nämlich synchron und asynchron. Das wäre jetzt dementsprechend asynchron, weil das würde tatsächlich angehalten. Der User kriegt eine Mitteilung, kann in dem Moment nichts machen, muss also gegebenenfalls warten, bis er das verarbeiten kann. Nicht allzu lange, wie ich ja eben schon gesagt habe, aber trotzdem. Beim Mail ist das einfacher, da haben wir eine synchrone Verarbeitung. Das heißt, die Mail kommt rein auf einen Mail-Server zum Beispiel, machen die Cloud-Variante gleich, auf einen Mail-Server zum Beispiel, dann habe ich das in einem Postfach. Da funktioniert dieses Produkt eben dementsprechend auch. Du würdest diese Mail dann, falls dann verdächtiger Binärcode dort gefunden wird, zur Analyse schicken, nicht die Mail, sondern nur diesen Binärcode logischerweise, würdest das Analyseergebnis abwarten und erst dann würdest du das dem User zustellen oder nicht. Das heißt, der User würde gar nichts davon mitbekommen, dass das durch eine Cloud-Sandbox gegangen ist oder nicht, sondern er kriegt nur Inhalt zugestellt, die dann eben dementsprechend in einem hohen Maße sicher ist. Und jetzt hast du eben Cloud schon mit angesprochen. Ja, die Technologie verwenden wir zum Beispiel auch für unsere Office 365 und Google Cloud-Anwendungen. Also wenn Mails eben dementsprechend Gmail und oder über Office 365 reinkommen, dann kann diese Technologie auch dort eben freigeschaltet und angewendet werden. Verschiedene Lizenzformen. Also es gibt ja verschiedene Bundles, wo das mit drin ist. Oder ich kann das auch einzeln haben, wenn ich jetzt nur sage, ich möchte diesen Bereich absichern. Aber diese Technologie steht eben verschiedenen Dingen zur Verfügung. Das finde ich halt eine sehr wertvolle Geschichte. Weil, wie gesagt, wenn es um so das Thema Informationssicherheitsmanagementsystem geht, geht es ja immer um Risikominimierung. Also was kann ich tun, damit sich das Risiko maximal eben dementsprechend einschränken lässt? Und das finde ich eben ist eine der besten Möglichkeiten, die wir aktuell auf diesem Planeten haben, ja.
Ja. Okay, das klingt ganz gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige sich dann fragen, ESET, also geht in die Cloud und wird da verarbeitet. Wo ist die Cloud? Also wohin genau werden die Dateien geschickt? Ist das alles sicher? Oder auch, was passiert mit den Dateien? Bleiben die, also nach der Analyse, behält ESET die? Oder also ne, wie ist da der ganze Prozess von der Datensicherheit quasi von ESET-Seite aus?
Ja, da hast du ja jetzt dementsprechend genau den Richtigen gefragt. Ich bin ja auch Datenschutzbeauftragter und habe mich natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Nicht, dass ich das bei ESET machen würde, aber auch die Hintergründe sind ja wichtig. Also was umtreibt einen Datenschützer oder jemanden, der für Informationssicherheit zuständig ist? Wenn da jemand Cloud hört, dann ist ja meistens immer noch die großen Alarmglocken. Oh, das ist dann Auftragsdatenverarbeitung oder ähnliches. Jein, denn zum einen entscheide ich natürlich selbst, ob ich die Technologie nutze oder nicht. Also möchte ich den Mehrwert haben oder nicht. Das ist ähnlich wie mit anderen Systematiken, die wir haben, also Live Grid, aber das ist nicht heute Thema, wo der User aktiv auswählen muss, ich möchte das benutzen oder nicht. Damit fängt es schon mal an. Dann ist es so, dass man das sehr granular einstellen kann, bevor ich gleich auf das Thema Datenschutz komme und was mit den Daten passiert. Ich kann sehr granular einstellen, was überhaupt übermittelt werden soll. Und in den Gruppenpolicies zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass in der HR, also in der Personalabteilung, was übertragen wird oder ich habe eine eigene Entwicklungsabteilung oder einen Betriebsrat oder Vorstand und da möchte ich bestimmte Dinge ausklammern, dann kann ich das sehr granular machen. Also ich kann sagen, vom Vorstandsvorsitzenden werden keine Word-Dateien übertragen oder sowas, ja. Oder in der HR keine PDFs, wobei ich davon abraten würde, weil wir ja ungefähr wissen, wie gefährdet genau diese Personen sind. Aber ich wollte nur jetzt mal ein Beispiel nennen, was ich machen kann. Also habe ich eine eigene Entwicklungsabteilung, Softwareentwicklung, dann möchte ich natürlich vielleicht nicht, dass bestimmte Codebestandteile übermittelt werden, weil das könnte passieren, weil das ist alles neu und gegebenenfalls noch nicht fertig. Also vielleicht auch bei uns in der Cloud eben dementsprechend analysierbar. Das kann man eben dementsprechend von vornherein ausschließen, wenn man das denn möchte. So, aber jetzt kommen wir mal dazu, wie funktioniert das denn eigentlich am Ende des Tages? Ist also so, dass die Cloud, also dieses Sandbox-Cluster, von dem wir da sprechen, die steht bei uns im HQ in Bratislava, also ist in eigener Hand und dort wird die eben dementsprechend betrieben. Das heißt, die Daten verlassen schon mal nicht die Europäische Union, das ist wichtig. Der ein oder andere wird sich das geopolitisch natürlich auch wünschen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir nach der Code-Analyse die Standardeinstellung eben so ist, dass die Datei bei uns sofort wieder gelöscht wird und die Daten, also die Metadaten, die wir da rausgezogen haben, wenn es denn schadhaft ist, werden dann dementsprechend anonymisiert, nicht nur dem Kunden zur Verfügung gestellt, sondern auch anderen Kunden. Das heißt, wir erstellen dann einen Hashwert, der diesen Schadcode eindeutig identifizieren würde, ziehen aber auch andere DNA-Merkmale daraus, um zu sehen, das ist typisches Verhalten von der und der Gruppe oder es zielt darauf ab, das ist so eine Familienthematik, also wir kennen Teile dieses Codes vielleicht sogar schon. Und dann werden dann diese Analyseergebnisse auch in andere Lösungen einfließen und helfen auch anderen Kunden. Das ist eben wichtig, denn warum sollen alle Sachen 20-fach analysiert werden? Also wenn jetzt 100 Leute das gleichzeitig bekommen, warum sollen wir das 100-mal analysieren? Das macht weder technologisch Sinn noch für den Kunden. Also wenn wir wissen, dass irgendwas schadhaft ist, dann brauchen wir es nicht mehr analysieren. Will sagen, die Cloud ist dann natürlich auch für andere hilfreich. Ja, danach, wie gesagt, wird das Ganze wieder gelöscht. Wir könnten diese Daten auch alle gar nicht speichern, weil das sind zig Petabyte im Monat. Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber viele Daten. Und das wird auch nicht weniger, weil natürlich bei uns natürlich auch die Nutzer steigen. Von daher ist das natürlich gar nicht möglich, dass wir das irgendwo abspeichern. Brauchen wir auch nicht. Wir sammeln ja sowieso keine personenbezogenen Daten, wenn wir schon mal in diesem Datenschutz-Sprech drin sind. Es sei denn eben für diese Ausnahmen, dass das System in der Lage wäre, vielleicht personenbezogene Daten zu übermitteln, die zu analysieren und dann eben dementsprechend zu löschen. Es gibt in unseren FAQs zum Beispiel eine gute Erklärung, wie das eben dementsprechend funktioniert, mit welchen Mechanismen, wie die Sachen verschlüsselt sind auf dem Weg zum Beispiel und wie das abgesichert ist. Wir sind ja auch ISO 27001 zertifiziert zum Beispiel und, also auch das Rechenzentrum. Da gibt es eine Menge eben dementsprechend für Datenschützer, das, was wir da erklärt haben. Und natürlich gibt es Bedingungen, die zu akzeptieren sind vom User. Wenn ich das eben nutzen möchte, muss ich auch damit einverstanden sein, dass da gegebenenfalls Daten eben in die Cloud geschickt und analysiert werden. Sonst funktioniert es ja nicht. Ne? Das ist ja leider so.
Ja. Aber die Nutzer können sich sicher sein, dass alles sicher ist.
Ja, das würde jetzt ja jeder Hersteller grundsätzlich sagen, aber was sollen wir jetzt auch anderes sagen? Ne? Nein, als Spaß beiseite. Es ist bei uns schon so, dass wir sehr viel Wert darauf legen, eben keine Daten zu sammeln und dem User immer eben dementsprechend nicht nur nach gesetzlichen Vorgaben DSGVO unterliegen wir natürlich vollumfänglich. Brauche ich nicht sagen. Ich glaube, das ist ja selbstverständlich, wenn man in der EU ansässig ist. Aber es geht natürlich auch darum, dass Sicherheit immer, sagen wir ja immer, Vertrauenssache ist. Und Vertrauenssache bedeutet natürlich auch, dass man sich sowas über Jahre eben dementsprechend auch erarbeiten muss als Hersteller. Und wenn man jetzt Kunden fragen, ja, oder wenn man irgendjemanden fragt, ob er schon mal schlechte Erfahrungen mit uns gemacht hat, dann wird man ja dementsprechend auch dem seine Meinung anhören können. Und ich glaube, dass ja diverseste Tests auch belegen, dass wir da eher vorbildlich unterwegs sind. Im Gegensatz zu vielleicht Herstellern außerhalb Europas, wenn ich das jetzt mal so frech sagen darf.
Ja. Okay, und dann lass uns noch mal ein bisschen mehr auf die Anwenderseite schauen, weil du hast jetzt schon gesagt, irgendwie zum Beispiel bei der Mail, beim Mail-Server kriegt der Nutzer gar nicht so richtig mit, dass überhaupt im Hintergrund was passiert ist. Aber so ein Admin möchte ja wahrscheinlich schon unter Umständen gerne einen Blick drauf haben, was so im Netzwerk passiert und was die Sicherheitslösung so genau macht. Gibt es da Möglichkeiten, dass der Admin da einen tieferen Einblick hat? Also Stichwort Transparenz für den?
Ja, klar. Also ich muss das vielleicht noch ein bisschen revidieren. Der Administrator beziehungsweise derjenige, der die Lösung einrichtet, kann durchaus entscheiden, wenn jetzt eine Mail mit Anhang abgefangen worden ist, dass der Anhang rausgenommen wird und die Mail wird trotzdem dem Nutzer zugestellt mit einer Information, dass es einen schadhaften Anhang gegeben hat.
Okay.
Das kann man machen, dann weiß der Benutzer auch Bescheid, hey, da ist irgendwas gelaufen, beziehungsweise der und derjenige hat mir da was geschickt. Ja, ist ja manchmal auch so, dass Accounts gehackt worden sind, dann kann man den vielleicht informieren und sagen, hey, ich habe da was von dir gekriegt, da musst du vielleicht mal ein bisschen tätig werden, da läuft irgendwas schief. Der Administrator hat immer vollen Überblick eben dementsprechend, welche Daten überhaupt übermittelt worden sind, von wem und aus welchem Grund und sieht natürlich auch das Analyseergebnis, also ob schadhaft oder nicht schadhaft und in welchem Umfang, je nachdem, ob der Bericht schon mal zur Verfügung gestanden hat oder nicht, kann ich mir auch komplett eine Analyse der Cloud Sandbox angucken. Da ist eben auf Millisekundenbasis aufgelistet, was dieser Code gemacht hätte und worauf er gegebenenfalls zugegriffen hätte. Wenn ich pfiffig bin, kann ich natürlich auch die Informationen da rauspicken und sagen, oh, da ist versucht worden, zu einer gewissen IP-Adresse, also zu einer Command and Control Server Struktur, irgendwie Kontakt aufzunehmen, dann sperre ich die zum Beispiel in der Firewall oder wie auch immer. Ne? Da kann man eben gucken, welche Informationen man daraus verarbeiten möchte oder nicht. Manchmal steht der Bericht auch noch nicht zur Verfügung, wenn ich jetzt nur eine kleine Lizenz habe zum Beispiel. Aber ich sehe immer das Analyseergebnis, was ist eingeschickt worden und was ist da eben dementsprechend bei rausgekommen. Das ist auch wichtig, glaube ich.
Ist es kompliziert, diese Lösung einzusetzen, also aufzusetzen vor allem auch?
Nee, gar nicht. Es gibt nur eine wichtige Voraussetzung, denn du musst einen Endpoint oder eine Server Security haben oder eben eine Cloud-Lösung Microsoft 365, um das eben aktivieren zu können. Von uns. Das Thema ist halt, dass der Endpoint oder die Server-Software von uns eben entscheidet, ob in die Cloud eingeschickt werden muss oder nicht. Und das kann man eben dann mit einer einfachen Policy ausrollen, wenn ich denn eine passende Lizenz habe. Ist mittlerweile bei ganz vielen eben so bei unseren Bundles, dass es enthalten ist, weil wir wissen, wie wirkungsvoll das ist. Man könnte jetzt auch den einen oder anderen Kunden als Beispiel mal nennen, aber das dürfen wir ja leider nicht, die da sehr erfolgreich eben dementsprechend mitarbeiten im großen Maße. Aber das ist eben Basisvoraussetzung. Ich brauche von uns eine Endpoint oder eine Server Security, weil die letztlich die Instanz ist, die sagt, hier muss genauer hingeguckt werden. Und wir wollen uns natürlich auch nur auf eigene Software verlassen. Und dann ist es eben so, dass das einfach mit einer Policy ausgerollt werden kann. Und ich sage halt, wer soll das bekommen? Für wen soll es freigeschaltet sein? Das ist eben diese granulare Verarbeitung, von der ich eben gesprochen habe. Kann dann festlegen, was, wie, wo, warum. Und diese Policy wird nur ausgerollt. Es wird auf den Geräten nichts installiert, weil da muss ja nichts drauf sein. Also wie gesagt, der Endpoint sagt dann, das sieht irgendwie sehr seltsam aus, das schicken wir lieber mal ein. Das macht aber dann die Cloud und kein Stück Software. Also ich habe keinen weiteren Agenten, ich habe keine weitere Systembelastung. All das wird mir eben genommen und in die Cloud verlagert. Also das geht super einfach. Wenn ich jetzt eine Microsoft 365 Lizenz habe, ist es auch sehr, sehr einfach. Setzen wir uns mit auf den Microsoft Tenant zum Beispiel auf oder bei Google funktioniert das ja auch. Und fortan würde das dementsprechend dort eben auch angewendet werden auf das Postfach zum oder auf die Postfächer zum Beispiel oder die verschiedenen Standorte der Daten.
Wenn ich mich recht entsinne, ist es sogar da standardmäßig aktiviert, oder? Also, oder muss ich da auch erst noch irgendwo...
Bei dem Cloud Office Security meinst du? Da ist es, ja, das ist ja, das Produkt basiert ja eben auf Cloud Sandboxing. Bringt aber auch eben die Funktionalitäten mit aus den Mail-Security-Produkten, damit wir eben in Outlook effektiver oder Outlook Online eben Exchange Online besser arbeiten können. Von daher ist es eben dieselbe Technologie, richtig. Die setzt dann auf standardmäßig auf alle User auf, weil sonst würde ich das Produkt ja gegebenenfalls nicht kaufen wollen. Ergänzt dann eben dementsprechend den Schutz, den ich von Microsoft schon habe oder gegebenenfalls nicht habe. Viele glauben ja, sie hätten einen großen Schutz. haben dann irgendwie so eine Business-Variante und merken dann, oh, in der Cloud passiert eigentlich gar nichts. Microsoft macht da gar nichts. Microsoft würde was machen, wenn ich dafür bezahle. Da muss man eben vergleichen, was einem dementsprechend was kostet und was es bringt. Ne? Also da sind wir, glaube ich, im ganz guten Rennen, wenn es um die Thema Kosten und Nutzen dementsprechend geht.
Ja, und wenn wir dabei sind, ich glaube, wir haben bisher noch kein einziges Mal benannt, wie die Lösung bei uns heißt, oder?
Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, weil bei Namen ist unsere Industrie ja sowieso immer sehr fancy.
Mhm.
Also es ist das Thema Lifeguard Advanced. Mein Lebensretter, ne? Aber nicht wie live leben, sondern live wie Live-Konzert, ja. Weil wir eben darauf hinweisen wollen, dass da eben dementsprechend auch sehr viel passiert. Ich sag mal, in letzter Konsequenz wird das auch eine gute Awareness-Schulung vollständig ersetzen, aber wie gesagt, in einem sehr hohen Maße reduzieren, ob der Benutzer überhaupt mit Chartcode in Verbindung kommt oder nicht. Ne? Und das darf man einfach, glaube ich, nicht unterschätzen. Mir ist das Thema so wichtig, ich habe das ja auch vorgeschlagen, dass wir das nochmal besprechen. Mir ist das Thema so wichtig, weil viele unterschätzen, wie wertvoll das ist. Also ja, wir sehen auch Kunden, große Kunden, die eine Lizenz haben, die das beinhaltet. Und wenn man die mal fragt, Mensch, habt ihr das schon in Betrieb genommen? Ja, das wollen wir später noch machen. Mhm. Wir haben erstmal mit den klassischen Sachen angefangen. Und da läuft es mir immer kalten Rücken runter, weil wir haben auch sehr große Kunden, wo ich sage, die werden vielleicht auch gezielt angegriffen und haben diese Technologie von uns theoretisch zur Verfügung, nutzen sie aber nicht. Und da wird mir immer ganz schwummrig, so dass ich dann eben dementsprechend auch versuche, darauf einzuwirken.
Ja. Das ist wahrscheinlich.
Das ist in hohem Maße dementsprechend auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wie wertvoll so eine Komponente ist. Muss bei vielen halt massiv extra bezahlt werden. Und bei uns ist es eben tatsächlich einer der wichtigsten Bestandteile dieses mehrschichtigen Systems, auf das wir aufsetzen.
Ja. Wie wertvoll es ist und gleichzeitig eigentlich aber auch wie unkompliziert für den Anwender.
Ne? Richtig,
in
genau.
Kombination. Ja, das ist doch eigentlich schon ein ganz schönes Fazit, finde ich. Hast du noch ein Thema, das dir auf dem Herzen brennt oder ein inhaltlichen Punkt, den du noch nicht gemacht hast bisher? Oder hast du das? Wir haben jetzt alle wichtigen Themen abgegrast.
Ich versuche mal ein bisschen opportunistisch zu sein. Also es soll ja hier kein Vertriebsthema sein, sondern uns geht's ja hier in dem Podcast immer darum, auch den Nutzwert von Technologie oder von bestimmten Sachen eben auch noch mal ein bisschen zu verdeutlichen und zu sagen, wofür brauche ich diese fancy Sachen eigentlich und was machen die?
Mhm.
Möchte aber trotzdem nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass man das natürlich testen kann. Also es gibt Testversionen für die reine Cloud-Version. Also wenn ich jetzt Microsoft 365 habe oder Google Cloud, dann kann man das relativ einfach und testen. Und wenn es einem nicht gefällt, auch wieder rückstandslos entfernen, weil wir nur auf diesem Tenant aufsetzen und dann nichts installieren oder verändern an diesem Tenant, sondern einfach nur an diese Graph-Schnittstelle bei Microsoft zum Beispiel aufsetzen, was uns ermöglicht, quasi in Echtzeit eben auch mit diesen Informationen zu arbeiten. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich es einfach wieder deconnecten, um so ein tolles englisches Wort zu benutzen. Das kann ich nur empfehlen, das mal zu testen, damit ich auch mal sehe, was in der Cloud überhaupt los ist, weil ich kann ja gar nicht sehen, was da passiert. Und das gilt natürlich rein theoretisch für andere Produkte auch. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das mit dem Endpoint zusammen mal angucken, dann gibt es natürlich auch da Möglichkeiten, das zu testen oder, wie man so schön sagt, bei größeren Kunden ein Proof of Concept zu machen. Da ist es natürlich aufwendiger, weil ich muss die Endpoint-Security haben und ich muss eine Mail-Security haben. Wenn ich die nicht habe, dann muss ich eine virtuelle Instanz vielleicht aufsetzen zum Testen. Da ist der Aufwand halt geringfügig größer, als wenn ich eine Cloud-Lösung eben testen möchte. Aber auch da kann ich sagen, das gibt es, die Möglichkeit, das zu testen, vielleicht in einem kleinen Umfeld. Und das wollte ich einfach nicht vergessen, auch nochmal zu erwähnen. Ne?
Ja. Ansonsten?
Bist du jetzt auch schlauer? Dann hoffen wir mal, dass alle anderen auch schlauer sind.
Auf jeden Fall.
Wir sind nämlich schon, wenn ich jetzt mal so auf die Zeit gucke, schnell bei 25 Minuten gut. Und eine Frage noch. Wir wollten noch einen kleinen Aufruf starten. Möchtest du das machen?
Kann ich gerne machen, ja genau. Weil wir natürlich daran interessiert sind, in diesem Podcast die Themen zu besprechen und die Fragen zu beantworten, die auch unsere Anwender wirklich haben bzw. interessiert. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Genau, deshalb wollen wir gerne Anmerkungen, Fragen jeglicher Art haben, dazu haben wir auch eine E-Mail-Adresse, die lautet brainfood@ez.com. Also wenn ihr Interesse an anderen Themen habt und konkrete Fragen, die euch vielleicht auch im Arbeitsalltag immer wieder aufkommen, dann schreibt uns gerne und lasst uns das wissen. Dann können wir die auch in den nächsten Folgen mit aufnehmen und beantworten.
Genau. Und ich glaube, vom Format her können wir noch sagen, wir werden jede Folge einem gewissen technologischen Thema widmen. Wir können aber am Ende auch eine Kategorie einbauen. Es gibt ja schon ein paar Fragen, aber noch nicht so wahnsinnig viele. Da welche rauszupicken und zu sagen, das sind jetzt Fragen, die auch von euch gekommen sind am Ende des Tages. Und dann am Ende der aktuellen Podcasts können wir dann auch einige davon rauspicken und beantworten. Also macht es vielleicht Sinn, das Ganze zu abonnieren und dran zu bleiben, zu sehen, ob eben die Frage auch beantwortet wurde oder nicht. Man kann sich auch nur die letzten 3 Minuten anschauen, wenn man unsere Gesichter nicht so lange erträgt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn man da dran bleibt. Ich hoffe, dass das auch interessant genug ist. In dem Sinne, glaube ich, verabschieden wir uns für heute und würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal mit dabei seid. Bis dann.
Genau, bis dann. Ciao.